In den vergangenen Episoden haben wir hier im Podcast viel über künstliche Intelligenz und die Folgen für Marketing und Werbung gesprochen. Verändert die Technologie doch ganze Organisationen und Kreativprozesse? In dieser Episode geht es nun um die Folgen für die Sichtbarkeit. Denn was nützt die beste Strategie, das klügste Produkt oder auch der kreativste Inhalt, wenn die Algorithmen sie unsichtbar machen? Ich bin Christian Bollert und sehr dankbar dafür, dass Podcasts nicht über eine For You-Page ausgespielt werden, die morgen schon nach ganz anderen Logiken funktionieren kann. Hallo und herzlich willkommen.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Alf Frommer nennt soziale Medien ja algorithmische Medien und ich finde auch ein paar Wochen nach unserem Gespräch, dass das ein ziemlich treffender Begriff ist. Was mal als digitaler Marktplatz der Ideen angepriesen wurde, erinnert viele heute eher an Einkaufszentren. Hochglanz, kontrolliert, optimiert für Kauflaune. Wer stört, wird unsichtbar. Für Marken und Medien bedeutet das, der Algorithmus der jeweiligen Plattform ist oft wichtiger als die Menschen. Komplexität wird schnell abgestraft und kann am Ende Reichweiten kosten. Manchmal gewinnt dann eben Gemüsesuppe gegen die Demokratie. Der Verweis auf Gemüsesuppe und Demokratie ist kein Zufall, denn das Brand 1 Social Media Team hat im vergangenen Sommer genau diese Erfahrung gemacht. Demokratie ist nämlich das Thema des Heftes gewesen und immer wenn das Wort Demokratie auf Social Media verwendet wird, dann sinkt die Reichweite. Daraufhin wagt dann das Team um Social Media Redakteurin Naya Bintzus ein großes Experiment oder vielleicht auch ein kleines Experiment. Sie ersetzen das Wort Demokratie durch das Wort Gemüsesuppe. Über dieses Experiment und die Erkenntnisse daraus berichtet Naya im aktuellen Brand 1 Magazin und dankenswerterweise nun auch hier im Podcast. Ich sage Hallo Naya und herzlich willkommen im gemeinsamen Podcast.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Das Abstrafen von bestimmten Begriffen oder Themen, das kennen ja vermutlich viele Hörerinnen und Hörer in sozialen Netzwerken. Was hat euch denn zur Gemüsesuppe gebracht?
Ja, eigentlich wollten wir nur unseren Job machen und ein Projekt zur Demokratieförderung bewerben, das wir zusammen mit einer Stiftung aufgesetzt haben. Wir hatten ein Heft mit dem Thema Demokratie und auch ein Demokratie-Abo. Und wir haben so ein bisschen gemerkt, dass bei all diesen Posts zur Bewerbung dieser drei Produkte die Reichweite ziemlich in den Keller gegangen ist und hatten das Gefühl, sobald das Wort Demokratie im Post vorkam, ist diese Reichweite eben eingebrochen. Und wir hatten den Verdacht, dass der Algorithmus das Wort als politisch und damit stressig markiert und haben dann eben diesen absurden Test gemacht und das Wort gestrichen, Demokratie raus und Gemüsesuppe rein und beobachten können, dass die Suppe eben gewonnen hat und zwar massiv.
Was ist da so, ich sag mal, die wichtigste Erkenntnis gewesen? Klingt ja im ersten Moment vielleicht ein bisschen flapsig, Gemüsesuppe performt besser als Demokratie, aber da kann man ja schon was draus lernen.
Unsere Erkenntnis ist auf jeden Fall das, was auch schon länger vermutet wird, dass der Algorithmus hat kein moralisches Bewusstsein. Er sortiert einfach aus alles, was zu komplex wirkt oder die Stimmung negativ beeinflussen könnte, wird einfach aussortiert. Bedeutet nicht nur, der Inhalt entscheidet über Sichtbarkeit, sondern vor allem auch die Verpackung. Wenn wir jetzt unser Gemüsesuppenexperiment angucken, wir haben gesehen, dass ein identischer Gedanke plötzlich besser funktioniert, wenn er sprachlich entschärft oder eben verkleidet wird. Das heißt, der Algorithmus bewertet nicht nur relevant, sondern eben auch Risiko. Und bestimmte Begriffe wirken offenbar wie eine Art Warnsignal, selbst wenn der Inhalt völlig unproblematisch ist. Und zweite Erkenntnis, und die finde ich fast wichtiger, ist, dass Redaktionen beginnen, sich automatisch anzupassen. Man überlegt schon beim Schreiben, welche Wörter problematisch sein könnten. Und das ist keine klassische Zensur oder sowas von außen, sondern eine Form von, ja, vorauseilender Selbstanpassung. Und eine weitere Erkenntnis: Das Experiment sagt weniger über Demokratie oder Gemüsesuppe aus, sondern über Plattformlogiken. Systeme bevorzugen eben Inhalte, die leicht, konsumierbar, super konfliktarm wirken und Komplexität hat es schwerer, sichtbar zu werden. Fragt man sich natürlich, so ein Thema wie Demokratie, ist das so komplex? Ist das nicht eigentlich etwas ganz Logisches und ja, ganz Verträgliches? Aber nein, und kurz gesagt, Sichtbarkeit ist heute eben nicht nur eine Frage dessen, was wir sagen, sondern wie algorithmusfreundlich wir es sagen.
Ich finde diesen Aspekt der Selbstanpassung tatsächlich auch super, super interessant, weil ich frage mich natürlich schon, wie geht ihr denn jetzt im Brand 1-Team beispielsweise damit um, dass ihr bei eurer Arbeit für Social Media eigentlich zuerst mal an den Algorithmus denken müsst?
Also in der Social Media Redaktion habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich gar nicht richtig als Redakteurin oder Journalistin arbeite, sondern so ein bisschen wie im Kampfmittelräumdienst. Ich nehme die Texte, die für ein freies Medium wie ein Magazin wie unseres geschrieben sind und versuche sie in Umgebungen zu bringen, die eigentlich ja nie für Journalismus gedacht waren. Und das heißt in der Praxis, dass meine Kolleginnen aus dem Print gedanklich sehr ausschweifen können und halt ihre Komplexitäten ausbreiten dürfen. Und bei mir muss derselbe Gedanke in 10, 15 Sekunden eben funktionieren. Und das auch noch in Konkurrenz zu wilden Tänzen, Hunden, Katzen, Produktbewerbungen, die ja auf Humor abzielen. Und das ist natürlich ein Spagat, der da immer geleistet werden muss. Die eigentliche Verschiebung sehe ich aber woanders. Ich sehe, dass ich nicht mehr für Menschen schreibe, so wie es Brand 1 mit dem Magazin tut, sondern ich schreibe zuallererst für Maschinen. Bevor ich einen Post überhaupt teile, bevor er Menschen angezeigt werden kann, muss er eben durch mehrere Filter wie Empfehlungssysteme, Moderationslogiken, Brand-Safety-Schichten, die entscheiden halt, ob mein Gedanke, den ich teile oder die Gedanken, die ich von unseren Redakteurinnen, Autorinnen teile, ob die eben gesehen werden. Und ob dieser Gedanke sichtbar wird, entscheidet eben dann nicht nur die Redaktion, die diesen Text geschrieben hat, sondern auch die Logik eines Konzerns in Kalifornien.
Ja, und du hast ja spannenderweise jetzt selber einen Text geschrieben, genau darüber. Und gleich der zweite Satz, finde ich, hat ein ganz schönes Bild. Da bezeichnest du dich selbst inoffiziell als Schmugglerin.
Ja, also ich muss algorithmischen Schmuggel betreiben, also eben genau diese Relevanz in Banalität verpacken. Ich versuche, Inhalte mit Substanz durch ein System zu bringen, das vor allem auf Aufmerksamkeit, Tempo und ja, harmlose Banalitäten optimiert ist. Also ich überlege ständig, wie verpacke ich jetzt eine komplexe Geschichte so, dass sie überhaupt noch durch den Feed kommt, welche Formulierungen funktionieren, ohne dass ich den eigentlichen Kern verliere. Und ich habe mich schon oft gefragt, ist das Betrug am Inhalt, wenn ich versuche, einen Inhalt jetzt mit generischen Zitaten zu bewerben, damit sie überhaupt gesehen werden oder mit einer lautstarken Illu oder einem auffälligen Bild. Und ich empfinde das im Endeffekt eigentlich nicht als Betrug am Inhalt, eher als so eine Art Übersetzungsprozess, der sein muss. Die Plattform setzt eben die Strategie voraus. Sie bestimmt die Regeln, sie bestimmt das Ranking und die Sichtbarkeit. Und wir Nutzerinnen entwickeln eben Taktiken, um uns darin zu bewegen. Ja, das ist so ein bisschen so eine Art, wir nutzen die Räume, die andere gebaut haben, aber wir nutzen sie eben auf unsere eigene Weise.
So wie die Fässer, in die früher die Schmuggler was reingepackt haben. Ihr braucht sozusagen die Fässer, um den Inhalt zu transportieren.
Genau, ich schleuse halt Relevanz durch ein System, das sie nicht automatisch bevorzugt. Und das ist nicht heimlich im kriminellen Sinne, sondern ja, kreativ im journalistischen Sinne, würde ich sagen.
Sagt die Autorin und Redakteurin aus dem Brand 1 Social Media Team, Naya Bintzus, hier beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen in dieser Folge noch ein bisschen genauer darüber, wie unterschiedlich die Regeln der einzelnen Plattformen eigentlich sind und warum vieles journalistisch vielleicht wichtig ist, aber eben im Feed nahezu unsichtbar bleibt. Natürlich gucken wir aber auch noch in dieser Episode auf ziemlich konkrete Lösungen und Ideen. Naja, dann kommen wir vielleicht mal zurück zu diesem Bild der sozialen Medien als Einkaufszentrum, was ich am Anfang auch erwähnt habe und was in deinem Text auch vorkommt. Alles soll möglichst gefällig sein, soll nicht stören. Und in so einem Umfeld, das finde ich sehr plausibel, da stört dann der abwägende, vielleicht etwas bedächtige Philosoph oder die Philosophin vielleicht doch mehr als der laute Clown, der halt auffällt und irgendwie, wo alle dann gucken und sagen, ach guck mal, er hat auch noch Süßigkeiten zu verteilen. Das liegt also tatsächlich, du hast es schon hier und da beschrieben, das liegt am Plattformdesign, also an der Struktur.
Genau, der Philosoph stört, weil eben Plattformen keine Diskursräume sind, sondern Aufmerksamkeitsmärkte. Und ihr Geschäftsmodell hängt daran, dass Menschen eben möglichst lange bleiben, verweilen, scrollen, reagieren. Ja, Inhalte, die eben schnell verstanden werden und sofort Emotionen auslösen, funktionieren dort besser als solche, die eben Zeit brauchen. Und ein Clown liefert sofort Reaktion, Lachen, Empörung, Zustimmung. Und ein Philosoph verlangt Konzentration, Kontext, Reflexion, vielleicht sogar auch Zweifel. Und das bremst eben diesen Scroll-Flow. Algorithmen lernen ja aus Verhalten. Und wenn viele Menschen auf zugespitzte, einfache, emotionale Inhalte reagieren, werden eben genau diese Inhalte auch häufiger ausgespielt. Nicht, weil die Plattform an sich eine politische Agenda hätten, sondern weil sie eben auf messbare Signale optimiert sind. Das heißt Klicks, Kommentare und diese Verweildauer. Und deshalb wirkt Social Media für mich persönlich, aber auch für viele da draußen wie ein Einkaufszentrum. Alles ist eben darauf ausgelegt, dass man weitergeht, weiterguckt, weiter konsumiert. Der Clown zieht dieses Publikum an und hält es im Raum und der Philosoph hält es auf. Und aufhalten ist in dieser Logik eben ein Risiko.
Du hast auch schon ein anderes Wort angesprochen, was ich persönlich auch mittlerweile seit einigen Jahren so ein bisschen beobachte und als großes Problem wahrnehme in sozialen Netzwerken und ich glaube ehrlicherweise auch generell in Medien, also auch bei Webseiten, bei Podcasts beispielsweise, und das ist das Wort Brand Safety. Denn Marken wünschen sich, und du hast gerade dieses Bild vom Einkaufszentrum ja auch nochmal ganz schön illustriert, die wünschen sich so ein Umfeld ohne Ecken und Kanten, wo es immer weitergeht, wo es immer schön ist. Das ist aber schwierig, wenn man über aktuelle Themen sprechen will. Also Krieg zum Beispiel, unschön. Wirtschaftskrise macht schlechte Laune. Klimakrise belastet die Leute irgendwie. Also wenn man Brand Safety zu Ende denkt, dann dürften eigentlich Marken gar nicht mehr im Journalismus werben. Und das wäre ja eigentlich ein Riesenproblem, oder? Also nicht nur für Brand 1 und Detektor, sondern auch für den Spiegel und die Süddeutsche und überhaupt alle Medien, die irgendwie mit Anzeigen Geld verdienen.
Ich würde nicht sagen, dass Brand Safety das verhindert, aber es verschiebt auf jeden Fall, welcher Journalismus noch gut finanzierbar ist. Brand Safety bedeutet ja, dass Werbekunden eben sicheren, konfliktarmen Inhalt um sich herum wollen. Plattformen reagieren eben darauf, indem sie riskante Themen seltener empfehlen oder monetarisieren. Riskant heißt eben oft politisch, komplex, kontrovers und investigativ. Und für Journalismus hat das zwei Folgen. Erstens sinkt natürlich die Reichweite genau solcher Inhalte, die gesellschaftlich wichtig sind, wie bei unserem Demokratieprojekt, die aber eben werblich sehr unbequem sind. Und zweitens wird es schwieriger, sie über klassische Plattformen Werbung zu finanzieren, weil Anzeigen dort lieber neben neutralen oder unterhaltsamen Inhalten laufen. Das heißt aber nicht, dass Journalismus unfinanzierbar wird. Aber das Geschäftsmodell verschiebt sich weg von reinen plattformbasierter Werbung hin zu Abos, Mitgliedschaften, Events und Media. Kurz gesagt würde ich sagen, dass Brand Safety Journalismus nicht zerstört. Sie sorgt eben nur dafür, dass Plattformen kein verlässlicher Ort mehr sind.
Ja, ich finde es trotzdem spannend, vielleicht ein Gedanke noch, weil in meiner Wahrnehmung ist Brand Safety mal entstanden, weil Marken in illegalen Umfeldern aufgetaucht sind, auf Pornoseiten, im Glücksspielseiten und so weiter. Da will man natürlich als Visa oder Mastercard oder wer auch immer nicht unbedingt auftauchen. Aber wenn es dann schon heißt, irgendwie auf Spiegel Online oder bei Detektor FM möchte ich auch nicht mehr auftauchen, weil mir das Umfeld nicht flauschig genug ist, dann ist das ja schon ein zentrales Problem. Und dann hast du ja gesagt, dann müssen sich journalistische Produkte schon was anderes überlegen, wie Abos und Media und so.
Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es eine Art Renaissance von Owned Media geben wird. Also, dass es eben wieder zurück zu eigenen Websites, Newslettern und auch Print kommen wird. Denn ja, wer eben sein Geschäft auf diesem Pachtgrund von diesen Tech-Milliardären wie Musk oder Zuckerberg baut, riskiert eben auch am Ende seine Obdachlosigkeit. Und haben natürlich die eigenen Häuser, der eigene Grund und Boden, auf dem man baut, wieder einen ganz anderen Wert.
Dann schauen wir trotzdem nochmal auf diese Häuser, in die man sozusagen mit einzieht oder wo man dann irgendwie mitmacht. Wir sind ja mittendrin, und das beschreibst du auch ganz schön in deinem Text, in so einer dritten Phase von sozialen Netzwerken. Also erst waren es wirklich Freundinnen und Freunde, mit denen wir irgendwie kommuniziert haben. Dann haben die Influencerinnen und Influencer übernommen und ja auch unsere Aufmerksamkeit bekommen, logischerweise. Und die werden ja aber selber gerade verdrängt, und du hast es hier und da schon angesprochen, von KI-Inhalten beispielsweise, weil die noch flauschiger und für Werbekunden irgendwie noch unproblematischer sind. Ist es so, und das haben wir auch hier und da schon mal diskutiert, dass es vielleicht auch so sein kann, dass die sozialen Netzwerke, wie wir sie jetzt gerade erleben, die Spirale auch ein bisschen überdrehen und dass es, du hast diese Gegenbewegung oder Renaissance angesprochen, dass sie sich vielleicht auch ein Stück weit selbst zerstören?
Also rein an den Nutzerzahlen sieht man jetzt zum Beispiel nicht, dass es irgendwie eine sinkende Nutzerzahl oder sowas gibt. Ganz im Gegenteil, die steigen auf jeden Fall. Es liegt vor allem da auch an dem Zuwachs durch Asien und Afrika. Aber ja, diese Gefahr besteht meiner Meinung nach trotzdem, wenn diese Plattformen jetzt eben zu sehr auf Glätte und Sicherheit und KI-optimierten Content setzen, verlieren sie eben genau das, was sie am Anfang groß gemacht hat. Und das ist eben menschliche Reibung, Überraschung, echte Stimmen von echten Menschen. Und die Nutzerinnen sind ja auch nicht blöd. Also wir merken relativ schnell, wenn alles gleich aussieht, gleich klingt und eben ja keine echte Relevanz mehr hat, dann sinkt auch unser Vertrauen. Und das kann man auf jeden Fall absehen. Also wir sind nicht weniger Nutzer, aber wir sind weniger sichtbare Nutzer. Das Engagement sinkt, weil unser Vertrauen sinkt. Unsere Nutzungsdauer stagniert deshalb und wandert eben auch vor allem in private Räume ab. Private Messenger, in Communities, in Newsletter und kleinere Netzwerke. Und das sehen natürlich die großen Plattformen nicht so gerne. Also die Plattformen müssen natürlich dann gut balancieren. Sie müssen genug Ordnung schaffen für die Werbekunden, aber auch genug echte Stimmen, damit Menschen bleiben. Und wenn sie diese Balance verlieren, dann wird das System für Nutzer schlichtweg langweilig und sie werden einfach gehen.
Die Autorin und Social-Media-Redakteurin Naja Bintzus hier im Brand 1 Podcast. Und im Podcast geht's gleich weiter. Naja, es gibt ja bereits Ausweichbewegungen in alternative Netzwerke wie Mastodon, im Fediverse beispielsweise, wo wir von Detektor auch sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Das kann ich mal so konkret sagen. Und du hast es gerade auch schon angesprochen. Messenger-Dienste oder auch Mails und Chatgruppen sind auch so weitere Alternativen, wo sich tatsächlich immer mehr Leute auch hinbewegen und ja, andere Wege suchen. Entsteht da vielleicht sogar eine neue und bessere Social-Media-Welt oder ist das vielleicht dann wiederum zu optimistisch?
Also potenziell würde ich sagen ja, aber nicht automatisch. Das Fediverse ist halt technisch ganz anders aufgebaut. Das ist dezentral, ist offen. Keine zentrale Firma, die jetzt den Algorithmus oder die Regeln komplett kontrolliert. Dadurch gibt es natürlich weniger Druck durch Werbung und auch Brand Safety. Und Communities können eigene Moderationsregeln festlegen und Sichtbarkeit hängt weniger von Engagement-Optimierung ab. Da kann natürlich Diskussionen ruhiger, vielfältiger und unabhängiger stattfinden. Aber es gibt, finde ich, den Haken, dass diese Freiheit auch Fragmentierung bringt. Reichweite verteilt sich immer viele, viele kleine Räume und der Einstieg und die Bedienung sind komplizierter. Es fehlt oft die kritische Masse, die für große öffentliche Debatten einfach immer nötig ist. Und für Journalismus oder Marken heißt das, dass gute Gespräche zwar möglich sind, aber die große Öffentlichkeit entsteht dort bisher eben einfach nicht.
Das heißt, am Ende braucht man auch Reichweite, um es mal so platt zu sagen. Also nur ein schönes System und ein dezentrales System reicht noch nicht.
Nee, das Fediverse kann schon eine bessere Social-Media-Kultur ermöglichen. Aber da sind einfach noch nicht die Menschen, die Masse ist nicht da. Es ersetzt die großen Plattformen bisher auf jeden Fall nicht, sondern zeigt eher, dass Social-Media eben auch anders funktionieren kann, aber in dem Sinne noch nicht funktioniert.
Und jetzt hast du ja auch im Gespräch schon angesprochen, Owned Media, wer sich jetzt nicht so sehr auskennt. Also das sind Dinge, die man selber besitzt, die eigene Webseite zum Beispiel, der Newsletter oder auch Podcast. Das sind Kanäle, die ich selber kontrollieren kann. Und das, finde ich, beobachtet man schon in vielen Bereichen in den Medien, dass das so ein ja, neues Feature ist, was jetzt auch die großen Verlage, auch der Spiegel und die Süddeutsche und die FAZ und wie sie alle heißen, versuchen immer mehr, sich von den Plattformen auch zu lösen. Warum ist das aus deiner Sicht strategisch sinnvoll? Weil das hast du ja angedeutet, da geht der Weg gerade so ein bisschen hin.
weil es am Ende um Souveränität geht, wie ich auch im Artikel beschrieben habe, wer sein Haus nur auf Pachtgrund baut. Also auf Instagram oder TikTok ist den Launen des Vermieters eben ausgeliefert. Und wir merken, dass Owned Media eben immer noch diesen Eigensinn hat, den kein Algorithmus versteht. Genauso wie zum Beispiel Papier, also Print. Es sortiert sich einfach nicht neu, wenn man darauf guckt. Und in Newslettern ist man unter sich, man hat ganz klaren Inhalt, der sich eben raussendet, da sortiert nicht nochmal einer mit und sagt, dieser Satz im Newsletter, den kannst du aber so nicht schreiben, deswegen schicke ich ihn jetzt nicht raus oder was auch immer. Genau.
Also das ist im Prinzip auch, wenn man so will, und das schreibst du, glaube ich, auch an einer Stelle, so ein bisschen das Lob auch des Analogen und des Festen.
Ich habe so ein bisschen natürlich auch Werbung für Print gemacht damit, aber das jetzt gar nicht so aus dem eigenen Interesse, dass ich bei einem Magazin arbeite, sondern weil ich Print wirklich als so eine Art analoges Bollwerk gegen diese Form von Sedierung, der wir da ausgesetzt sind, sehe. Und am Ende ist es ganz einfach. Wir müssen in einem Printmagazin Demokratie nicht Gemüsesuppe nennen, ja, damit wir Menschen erreichen.
Ja, ja, da sind wir wieder am Anfang.
Ganz genau.
Ja, und das ist ja dann auch, das finde ich schon ganz spannend und ich glaube, das zieht sich auch so ein bisschen ja durch unser Gespräch, so ein bisschen sind wir da auch in einem Widerspruch. Also zum einen braucht man Reichweite, aber am Ende geht es auch um Qualität, also um den echten Kontakt zur Leserin, zum Leser oder zum Podcasthörer oder zur Podcasthörerin. Also das ist vielleicht sogar wichtiger geworden als die reine Zahl von erreichten Konten oder so.
Ich tue mich da immer ein bisschen mit schwer, weil erreichte Konten sind halt nicht unwichtig. Sagen wir so, es ist nicht unwichtig, Zahlen sind nicht unwichtig, nur nicht mehr eben allein entscheidend. Reichweite beantwortet immer die Frage, wie viele sehen es, und Qualität beantwortet eben die wichtige Frage, was passiert danach. Und viele Plattformen haben lange Reichweite mit Wirkung verwechselt. Ein Post kann Millionen Views haben und trotzdem eben nichts verändern. Und das sehen wir auch ganz oft in unserem Redaktionsalltag. Wenn wir zum Beispiel gucken, wir haben hier einen Post, der hat ein relativ generisches Zitat, funktioniert super, viele Leute liken den, aber niemand kauft das Produkt. Insofern verändert der bei uns in unserer Arbeit nichts. Und gleichzeitig kann eben ein kleiner, relevanter Inhalt in einer Community direkt gestreut echte Konsequenzen haben. Der kann gelesen werden, diskutiert werden, weitergeschickt werden, umgesetzt werden, also Umsatz bringen. Und für Medien und Marken heißt das meiner Meinung nach, dass Reichweite schon noch der Eintritt in einen Raum bleibt, Qualität aber wirklich entscheidet, ob jemand bleibt. Und diese Qualitätsräume, die gilt es jetzt halt mehr zu schaffen. Und ich glaube schon, dass sich am Ende die Logik auch verschiebt, von maximal sichtbar sein zu wollen oder zu sein, zu relevant eben für die richtigen Menschen.
Das sagt Naja Bintzos im Brand 1 Podcast und ich danke dir für die Einblicke.
Herzlich gerne.
Und ihren Artikel, ist Gemüsesuppe besser als Demokratie, könnt ihr im aktuellen Brand 1 Magazin ab Seite 28 lesen. Artikel und Magazin verlinken wir euch selbstverständlich in den Shownotes dieser Episode. Das ist die Beschreibung der Folge in eurer Podcast-App. All das, was wir heute hier gehört haben, unterstreicht vielleicht auch nochmal den Wert, Artikel mal wieder in Ruhe analog zu lesen. Das gedruckte Brand 1 Magazin findet ihr zum Beispiel beim Zeitschriftenhändler oder der Zeitschriftenhändlerin eures Vertrauens und natürlich auch im Supermarkt, im Bahnhof oder auch am Flughafen. Und wenn euch unsere gemeinsame Arbeit von Brand 1 und Detektor FM an diesem Podcast hier gefällt, dann folgt uns doch gern in eurer Lieblings-Podcast-App. Ihr würdet uns einen Riesengefallen tun, wenn ihr uns an eine Freundin oder einen Freund oder auch eine Kollegin oder einen Kollegen weiterempfehlt. Denn Stichwort Sichtbarkeit, das erhöht die Sichtbarkeit dieses Podcasts hier. Und kommende Woche bin ich dann mit dem Wirtschaftsjournalisten Andreas Hoffmann verabredet. Wir wollen nämlich über sein Buch Die erfundene Bedrohung sprechen. Darin beschreibt er, warum er die Angst vor einer alternden Gesellschaft für historisch falsch, statistisch übertrieben und politisch bequem hält. Vielleicht in der aktuellen Rentendebatte ja genau der richtige Denkanstoß. Ich bin auf jeden Fall am nächsten Freitag hier wieder mit am Start und freue mich, wenn wir uns dann hier wieder hören.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion: Stefan Ziegert, Katja Stamm und Gerolf Meyer. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.